Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Mein heutiger Gast ist die Kölner Musikerin Jenny Thiele. Mit ihrem aktuellen Album Platz hat sie eine Platte veröffentlicht, die sich nur schwer in ein einziges Genre pressen lässt. Da treffen deutschsprachige Texte auf elektronische Flächen, Pop auf etwas sehr Eigenwilliges, Intimität auf Bewegung, Melancholie auf Momente, die tanzbar werden. Mich interessiert an dieser Musik, dass sie nicht einfach nur Songs erzählt, sondern Räume aufmacht, Räume aus Klang, Sprache, Stimmung und Haltung. Und genau darüber möchte ich heute mit Jenny sprechen. Über ihr Album Platz, über das Schreiben auf Deutsch, über künstlerische Intuition, über Sound und Produktion, über das Arbeiten zwischen Solo und Kollektiv und auch darüber, wie man sich als Musikerin überhaupt seinen eigenen Raum schafft. Schön, dass du da bist, Jenny. Hi.
Danke. Hallo, Frank. Ich freue mich sehr. Was für eine schöne Einleitung.
Dankeschön, danke. Ich habe auch Mühe gegeben.
Ja, das merke ich. Wahnsinn. Ja.
Jenny, ich würde gerne mit dem Albumtitel anfangen. Platz ist ein erstaunlich offenes Wort. Als klar wurde, dass das Album so heißen soll, was war in diesem Begriff für dich schon alles drin?
Ganz viel, aber vor allem tatsächlich, also für mich ganz persönlich, dass sich Platz machen und den Raum sich nehmen für jetzt in dem Fall für meine Musik, für meine Geschichten. Und ich mochte das aber auch, weil es dann, wie du sagst, ne, es ist so ein Wort, so ein Teekesselchen oder wie auch immer man das nennt, wo so ganz viele Bedeutungen drin stecken.
Ja, ja.
Und ich mochte, dass es auch so lautmalerisch ist, dass es sowas bam, Platz, bam, ja. Pow, puh, ja. ins Gesicht hat, so comic-mäßig.
Ja.
Das mochte ich auch sehr daran. Mhm. Und ja, aber vor allem eben den Raum sich nehmen. Also deswegen war ich auch ganz gerührt von deiner Einleitung und auch von dem, was du mir schon im Vorhinein erzählt hast, so dieses, wie nimmt man sich Raum als Künstlerin oder eben auch als Mensch.
Ja.
Und dann tatsächlich aber auch so die Frage, wo ist denn mein Platz eigentlich in der Gesellschaft oder als Mensch? Und ja, so, also das tatsächlich so der Ort und der Raum, das steckt da für mich ganz doll drin.
Ja, ja. Ist ja schon toll, was man so in ein Wort reininterpretieren kann. So ein kurzes Wort vor allem. Da steckt ja so viel drin.
Finde ich auch, ja.
Ja, ja, finde ich echt toll. Wenn du Platz jetzt mal nicht als Wort, sondern als Raum oder Szene beschreiben müsstest, wie sehe dieser Raum aus?
Coole Frage. meinst du in Bezug auf das Album, ne?
Die in Bezug so auf das Album, genau.
Ja. Ja, das ist echt eine gute Frage. Wie sähe das aus? Also ich glaube, es wäre ein Club, ein Musikclub mit einer dicken Disco-Kugel in der Mitte. Aber auch mit einem Scheinwerfer, der so einen ganz kleinen Lichtkegel formen kann, wo ich dann drin sitze und am Klavier einen Song singe. Und der Lichtkegel öffnet sich dann und es wird plötzlich und strahlt plötzlich auf die Disco-Kugel und der ganze Raum ist beleuchtet mit den bunten Lichtern oder den schimmernden Lichtern, die wir so kennen von der Spiegelkugel. Genau, das ist es. Aber es ist auf jeden Fall Indoor, also es ist ein Club. Das war mir auch irgendwie bewusst beim Kreieren der Musik, dass ich in die Clubs wollte, dass ich mit meiner Band auf die Bühne wollte und die Leute zum Tanzen bringen will. Mittlerweile kann ich mir das auch super gut, wir sind jetzt im Sommer auch viel auf Festivals unterwegs, auch da passt das hin und hat seinen Platz. Aber aus der Entstehungsgeschichte ist es das.
Finde ich voll schön. Also ich finde ja dein Album, das ist so ein, ja, so eine Art Soundtrack für eine laue Sommernacht in der Stadt.
Cool.
Schön. Das ist irgendwie so, man schreibt so durch Köln, man hat Sixpack Kölsch dabei und oder die Sonne geht wieder auf, je nachdem, was man so getrieben hat. Und dann hört man so deine Songs und das passt irgendwie total so in mein Sound-Weltbild.
Mega. Ah, das ist schön zu hören. Ja, ich habe das tatsächlich schon öfter gehört, dass die Songs, die ich schreibe, so ein bisschen was Soundtrack-mäßiges haben. Also ich meine, mittlerweile kannst du ja auch alles zum Soundtrack machen, ne? Aber Ja, das finde ich schön. Also wenn die Songs einen auch im Alltag begleiten, dann ist das natürlich das schönste Kompliment, finde ich, was man bekommen kann für so Musik.
Ja, voll schön. Beim Hören hatte ich das Gefühl, dass dieses Album nicht nur Songs versammelt, sondern eine bestimmte Atmosphäre baut. Ich habe gerade schon ein bisschen was von erzählt. Was wünschst du dir? Wie soll man Platz hören? Vielleicht so eine kleine Gebrauchsanweisung, die das Album noch nicht kennen. Beim Hausfuß, beim Joggen.
Ja, das geht beides, glaube ich. Also habe ich beides auch schon gehört. Und ja, ich glaube, es kann einen unterschiedlich berühren, je nachdem, in was für einer Stimmung man selber gerade ist. Die Songs haben was sehr Träumerisches an sich. Das heißt, man kann sich da auch hineinfallen lassen und wegträumen und mit den Geschichten auch wegziehen lassen. Es gibt einen Song, der heißt Nehmt mich mit, wo ich so sehnsuchtsvoll die Wolken angucke und sage, nehmt mich mit, wo immer ihr auch hinzieht. Also so ein Moment, wo man sich einfach wegwünscht aus der Situation oder weiter weg zu einem anderen Platz wünscht. Ne? Das heißt, da ist sehr, sehr viel Sehnsucht drin. Da ist aber auch sehr viel Groove und auch Humor drin. Also deswegen glaube ich, je nachdem, welche Stimmung du selber hast, kann die vielleicht in dem Moment verstärkt werden oder
Ich fand es so witzig, ich habe das ja jetzt live miterlebt, dein Album. Ich habe es zum ersten Mal überhaupt live gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. In Köln haben wir das, glaube ich, im Februar oder März war das, mit Mühlhoff
zusammen.
Genau, Ende
Februar.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, liebe Grüße an Mühlhoff, genau.
Genau. Und ich finde, es ist absolut tanzbar. Cool. Also klar hat seine ruhigeren Parts und klar, auf jeden Fall. Aber es ging richtig gut ab, muss man sagen.
Ja, das freut mich, danke. Ja, ich finde vor allem sowas wie Burn On, das ist einer der Tracks auf der Platte.
Knaller.
Der geht live so ab mit meiner Drummerin Mel, die drischt den so runter, das macht wirklich Bock. Und da hatte ich auch wirklich sehr, sehr viel Lust drauf auf das in dem Album. Ne? Deswegen passte der Titel auch plötzlich wieder, weil es eben so, was ich eben sagte, Platz, Energie nach vorne. Eine Wasserbombe, die auf den Boden platzt und zerplatzt und so.
Ja.
Das passte für mich da sehr gut rein. Und steht auch im Kontrast zu dem Album, was ich vorher gemacht habe, was viel songwriterischer, also klassisch songwriterisch war, wo es viel mehr um die Songs an sich ging und weniger um den elektronischen Vibe.
Ja. Ein letztes Album, wenn ich das richtig recherchiert habe, war ja komplett auf Englisch.
Korrekt,
Korrekt, genau. Was hast du denn da so verändert, dass du dich jetzt stärker auf den deutschsprachigen Text eingelassen hast? Ist das für dich einfacher, auf Deutsch zu schreiben?
Kann ich so nicht sagen. Also ich glaube, es ist einfach jetzt die Lebensphase, in der ich bin. Ich habe schon immer auf Deutsch getextet. So meine ersten Platten, die ich veröffentlicht habe, waren auf Deutsch und mit unterschiedlichen Projekten, aber auch mein erstes Soloalbum Haus, was es mittlerweile nur noch für die ganz hartgesottenen Fans bei Bandcamp zu hören und zu kaufen gibt. Und die englische Phase war einfach eine andere Phase. Ich hatte da irgendwie nicht so einen Zugang zu meiner deutschen Sprache in dem Zeitraum. Und ich konnte auch die Geschichten nochmal ein bisschen anders erzählen oder auch andere Geschichten erzählen. Und jetzt wollte ich aber eben was ganz Persönliches erzählen. Und deswegen war klar, ich möchte zu meiner Muttersprache Deutsch zurückkehren. Und deswegen, deswegen ist Platz Deutsch geworden und ich habe auch Bock, weiter auf Deutsch zu schreiben. Also es ist mir schon sehr nah, auf jeden Fall.
Werbefreier und unabhängiger Podcast. Mit PayPal kannst du das unterstützen. Wie? Das steht in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Klar. Ich meine, so ein paar englische Parts sind immer noch auf dem Album drauf. Das bleibt nicht aus, aber das machst du auch dann wieder aus, ne?
Ja, und das ist auch, also ich höre das gar nicht mehr so, weil das ja auch sowas von Teil von unserer Kultur ist mittlerweile, ne? Dass wir alles einenglischen und auch gerade in der Popmusik viele Refrains auf Englisch gesungen werden und so, weil es einfach dann doch, manche Begriffe sind auf Englisch einfach klarer oder klingen schöner. Und insofern will ich mich da gar nicht einschränken oder so. Genau.
Ja, voll cool. Jetzt wird's furchtbar technisch, aber auch für mich als Hobby-Gitarrist frage ich mal, wie geht Jenny so ans Songwriting heran? Das ist so eine Gretchenfrage bei Musikern. Ah, ich mache erst den Text, erst die Melodie oder sonst was oder mir fällt es beim Duschen ein oder so. Gibt es da für dich eine Blaupause oder ist das bei dir auch jedes Mal anders?
Es ist jedes Mal anders. Also es gibt Momente, wo ich mich hinsetze und sage, ach, ich habe Bock mal wieder was zu schreiben und dann fange ich an zu düdeln am Klavier oder an der Gitarre.
Ja.
Aber das ist manchmal funktioniert das und manchmal nicht. Weißt du, manchmal sitzt du da und es kommt nichts raus oder es kommt nur Quatsch raus oder wie auch immer. Und das ist auch okay, das ist auch wichtig, weil dann damit die Rohre gereinigt werden sozusagen, dass man einfach alles rauslässt und vielleicht ist irgendwann eine kleine Perle in dem Rohr und die nimmst du dann und machst einen Song draus.
Ja.
Ich habe ein kleines Büchlein, das nenne ich meinen Flamingo-Pass. Das ist so ein kleines Heftchen, da sind Flamingos vorne drauf.
Ja.
Und da schreibe ich Ideenfetzen, Textfetzen rein, wenn ich mal eine Idee habe. Und da komme ich auch drauf zurück, wenn ich Lust habe, was zu schreiben und gucke, habe ich hier irgendwas, was ich wiederverwenden kann oder so.
Ja.
Genau. Und eigentlich entstehen die Songs im größten Teil wirklich klassisch an der Gitarre oder am Klavier, so also an den Songwriter-Instrumenten sozusagen. Wobei es auf dem Album Platz auch einen Song gibt, gar keinen Platz heißt der nämlich.
Ja.
Und der ist wirklich am Laptop entstanden. Da habe ich so ein dieses Synthi-Thema, was man da am Anfang hört.
Ja.
Das war so ein Sample aus Ableton und das hat mir gefallen. Okay. Und dann dachte ich, ach geil, da baue ich einen Song drum.
Ja.
Und das finde ich auch total schön, sich zu erlauben, sich auch von Samples inspirieren zu lassen, weißt du?
Klar.
Oder von einem Sound, den du hörst oder von einem anderen Song, den du gehört hast. Also ich versuche da wirklich so die Filter ganz oft zu lassen.
Wie gehst du denn in ein Studio rein? Sind die Songs dann schon komplett fertig oder ist das intuitiv oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, du arbeitest nicht alleine im Studio, du hast auch Menschen um dich herum, die da auch so ein bisschen beratend zur Seite stehen, oder?
Genau, korrekt. Also das Album Platz wurde produziert von Milhope, den du eben gerade auch erwähnt hast, der ja auch bei dir schon mal zu Gast war.
Ja.
Ist ein langjähriger Freund und Mitmusiker von mir. Und in dem Fall war es so, dass ich die Sachen vorproduziert habe, also in meinem eigenen Studio Ideen aufgenommen habe und die Songs quasi so weit gebracht habe, wie ich konnte sozusagen, weil irgendwann tut es mir total gut, wenn auch Ohren von außen da drauf gucken oder darauf hören.
Hören, ja.
Und ich habe die Songs so weit vorangetrieben, wie es ging. Und dann bin ich in Austausch mit Milhope gegangen. Also Milhope, a.k.a. Thomas heißt er im echten Leben. Und dann war es wirklich so ein Ping-Pong, was heutzutage, glaube ich, auch sehr typisch ist, ne? Dass man sich Ideen hin und her schickt. Ah, guck mal hier, ich habe da was gemacht. Ah ja, da setze ich mich nochmal dran. Und dann wurde das ein sehr lebendiger Prozess zwischen uns beiden. Und Thomas hat dann das Album produziert, was bedeutet, dass er quasi die Sounds, die ich vorproduziert hatte, die ich entwickelt habe, ausgearbeitet hat, gemischt hat und vor allem auch darauf geachtet hat, dass das Album einen Gesamtflow bekommt.
Okay.
Dass das alles so aus einem Guss ist sozusagen.
Ja.
Ne? Was herausfordernder ist, wenn du verschiedene Sounds benutzt. Und genau, und das ist aber total gelungen, finde ich.
Ja, ja. Nee, finde ich voll schön. Was auch immer so eine Frage ist, so ein Song, ist er irgendwann dann auch mal fertig? Also irgendwann kommt ja der Punkt, wo du sagst, der Song ist so jetzt fertig, den hauen wir jetzt auf die Platte drauf. Oder ist da manchmal so ein Zweifel so, na, vielleicht kann ich bei Takt so und so viel doch nochmal irgendwie eine Hook einbauen oder sonst wo? Oder das ist eine schwierige Frage, gerade als Solokünstlerin, oder? Weil es steht ja dein Name drauf.
Ja, so ist es.
Ja.
Ich finde, also bei manchen Songs spürt man es irgendwie. Manche Songs waren auch schon eine Weile da, bis die aufs Album gekommen sind. Ne? Den Song Juli zum Beispiel, den hatte ich schon eine Weile live gespielt.
Ja.
Und da immer wieder dran gefeilt und immer wieder gemerkt, hier braucht es noch eine Runde oder hier braucht es noch so und so. Bei manchen Songs ist es dann auch einfach die Deadline, die sagt, okay, das ist es jetzt, weil wir müssen morgen abgeben. Und das kann auch sehr entlastend sein, weil man kann immer noch irgendwie dran rumschrauben, man macht es aber nicht unbedingt besser dadurch.
Ja. Ja, das stimmt. Du bist ja in sehr verschiedenen, unterschiedlichen Konstellationen unterwegs als Solokünstlerin oder auch in Bands mit Fortuna Ehrenfeld, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe. Wahnsinnsband, tolle Songs, auch liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, liebe Grüße.
Was verändert sich für dich, wenn du nicht mehr Teil eines Projektes bist, sondern diejenige, die den Platz hält?
Naja, es ist mehr Verantwortung natürlich, es ist mehr Orga auf jeden Fall, aber es ist auch mehr Gestaltungsraum und das genieße ich sehr. Also ich habe viele, wie wahrscheinlich alle KünstlerInnen, auch viele innere Ängste und was weiß ich überwinden müssen, um dieses Album rauszubringen, weil natürlich hatte ich das Gefühl, uff, okay, da steht mein Name drauf, es ist sehr persönlich, es ist auch sehr anders als das Album vorher. Das heißt, da bauen sich ja auch gegebenenfalls Erwartungen bei meinen Fans auf, klingt das wieder so wie das vorherige Album, tut es überhaupt nicht, und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir die künstlerische Freiheit einfach nehme. Und genau, also es ist auf jeden Fall schon ein dickeres Paket für mich mit allem, was dazugehört. Verantwortung, Repräsentation, auch Verantwortung für meine Mitmusikis, für die Leute, die für mich arbeiten sozusagen. Ne?
Klar.
Das ist eine größere finanzielle Verantwortung. Aber es ist auch ein totaler Gestaltungsfreiraum, und ich merke richtig, wie ich ganz viele Muckis bekommen habe an ganz vielen Stellen, so im Kopf und auch, wie gesagt, viele Ängste überwunden habe, und das fühlt sich auch toll an. Also
ich glaube, man wächst auch damit. Also man ist jetzt Erfahrung mehr gemacht, ne, dein erstes Album auf Deutsch zu singen, und beim nächsten Album kannst du darauf zurückgreifen bestimmt, auf so ein paar Kniffs und Tricks.
Ja, absolut. Ja. Genau, und das erste Mal auch eine große Bandtour organisiert. Und also die habe ich nicht selber organisiert. Ich arbeite mit Amadis zusammen, mit einer Booking-Agentur aus Potsdam, die mich da sehr unterstützen. Und aber es war auch quasi die erste große Headliner-Tour, wenn man so will. Und das ist auch gerade in unseren Zeiten auch ein bisschen Harakiri.
Ja.
Und dennoch bin ich total stolz und froh, wie es gelaufen ist, und freue mich jetzt aber auch dann auf das nächste Album.
Projekt. Stark.
Auf jeden Fall. Ja, ja. Voll ja, gut. Platz ist jetzt ein Jahr alt, ziemlich genau. Ist vor einem Jahr rausgekommen.
Ja.
Und wir spielen jetzt im Sommer auch noch Festivals, und wir spielen nächstes Jahr im Januar, also Januar 27, auch noch eine Akustikversion des Albums. Das heißt, da brechen wir das genau runter auf das, was du gerade eben auch gefragt hast. Wie entstehen die Songs?
Ja.
Nämlich an der Gitarre und am Klavier. Da werde ich begleitet von Philipp Ulrich, und dann bringen wir das in sehr kleine, feine, ausgewählte Venues und geben den Songs eigentlich mal noch mehr Platz.
Sehr schön, sehr schön. Du hast gerade so ein Thema angesprochen, so mit Tour und Gigs, und ich höre das von mehreren Bands, dass es echt schwer ist, irgendwie an Auftritte ranzukommen. Also denn du heißt Foo Fighters oder Oasis oder sonst was. Wie schwer ist das für dich, gerade als Solokünstlerin, auch wenn du Hilfe hast, an Venues ranzukommen?
An die Venues ranzukommen ist nicht mehr so schwer tatsächlich. Okay. Also da muss ich sagen, da blicke ich ja jetzt auch auf eine lange Karriere oder wie auch immer man es nennen will, eine lange Zeit als Musikerin zurück und habe mir da viele Kontakte erspielt. Auch natürlich war, ich war ja 5 Jahre, mittlerweile 7 Jahre mit Fortuna Ehrenfeld unterwegs, unglaublich viele Leute kennengelernt.
Ja.
Genau, ich habe selber viel Booking gemacht. Das heißt, mein Netzwerk ist wirklich toll. Und jetzt ist noch Amadis dabei als Booking-Agentur, die auch wieder ihre Kontakte mit in den Topf wirft.
Verstehe.
Das heißt, das ist aus meiner oder an meiner Stelle jetzt gerade nicht das Problem. Was schwieriger ist, es ist trotzdem ein startendes Projekt. Es ist ein junges Projekt, weil ich mich als Jenny Thiele noch nie so aufgestellt habe, wie ich es jetzt mit Platz getan habe.
Ja.
Und dadurch ist es ein neues Projekt, was aufgebaut werden muss. Und das ist in heutiger Zeit, das war schon immer schwer. Das braucht einfach Zeit, ne? Das kennen alle Bands, dass man sich das erspielt, es sei denn, man hat Glück und wird irgendwie auf anderen Wegen bekannt.
Ja.
Aber ich komme auch so aus der Sparte Spielen, Spielen, Spielen.
Ja.
Und das hat sich aber verändert, weil die Veranstalter es aufgrund von gestiegenen Kosten, aufgrund von superschweren oder schleppenden Ticketvorverkäufen sehr unter Druck stehen. Und dann auch die kleinen Konzerte gezwungen sind, abzusagen. Und das ist wirklich eine neue Farbe, die es wahrscheinlich seit der Pandemie gibt.
Ja.
Dass man eben diese kleinen Konzerte, wo du dann haben wir in Ulm vor 12 Leuten gespielt und es war trotzdem das geilste Konzert, was man seit langem gespielt hat, das gibt es kaum noch, weil die Veranstalter es gezwungen sind zu sagen, ey Leute, 12 Tickets, wir können es nicht machen, wir können es uns nicht leisten. Und auf der anderen Seite ist das Publikum wahrscheinlich auch unter finanziellem Druck, ist weniger bereit, sich im Vorhinein zu committen. Und geht lieber einmal im Jahr auf große Massenveranstaltungen als zu regelmäßig zu kleinen Konzerten. Und das spürt man ganz doll. Und das ist jetzt einfach so, ne, dass da müssen wir künstlich lernen, mit umzugehen und Anreize zu schaffen, was die Leute noch ins Konzert bringt. Und das ist gerade eine sehr, sehr spannende Aufgabe und auch eine große Aufgabe.
Alles, alles, was ich wissen muss. Alles, alles, was ich wissen muss. Die ganze Welt in einem.
Wobei ich ja gerade diese kleinen Konzerte auch viel lieber habe, als wie mit 50.000 in ihrem dicken Stadion zu stehen oder so. Es macht halt diesen Reiz aus, dieses Nahbare, nachher noch quatschen oder sich die Platte unterschreiben zu lassen, wie in unserem Fall. Das macht es halt total sympathisch und auch den Sinn von Musik gibt es wieder so einen Wert. Ne? So dieses Geben und Nehmen.
Ja.
Ne?
Ja. Finde ich auch. Absolut. Ja, und auch das, wo es herkommt, ne? Also, dass wir irgendwann mal vor, was weiß ich, wie viel 100.000 Jahren zusammen am Lagerfeuer saßen und musiziert haben. Und ich sehe das genauso wie du. Ich war neulich in der Lanxess Arena wegen einem anderen Event bei der Handball Champions League Finale.
Okay.
Und ich konnte diesen Rausch von so Arena-Dingern wieder verstehen. Ne? Ich war selten auf so Arena-Konzerten, aber ich konnte das wieder verstehen, weil es hat schon echt eine Wucht. Und es ist beeindruckend und es reißt dich irgendwie mit.
Ja.
Und dennoch glaube ich, uns sollten die kleinen, nahbaren Konzerte nicht verloren gehen. Also werden sie auch nicht. Es wird einfach neue Formen. Es wird vielleicht nicht mehr wirtschaftlich sein auf lange Sicht. Keine Ahnung. Oder man muss andere Wege finden, es wirtschaftlich zu machen, wenn man davon leben möchte. Aber ich liebe auch die kleinen Konzerte. Wir haben gerade letzte Woche in Köln ein kleines, sehr exklusives Konzert gespielt und haben das erste Mal das Akustikset quasi geteasert und ausprobiert. Das war für uns auch so ein bisschen so eine öffentliche Probe.
Ja.
Und es war wunderbar, echt. Es war brüllend heiß in so einer Art Atelier unter Glasdach und alle saßen mit ihren Fächern da. Und ich habe irgendwann gesagt, Leute, ihr müsst im Takt fächern. Ich komme raus. Ich finde, das kriege ich nicht hin. Das ist eine Ebene zu viel, eine polyrhythmische Ebene zu viel. Und das war so schön. Also ich liebe das auch.
Ja. Genau. Lass uns noch kurz über Köln sprechen und über Mülheim, weil dieser Ort in deiner Geschichte ja durchaus eine Rolle spielt. Was gibt dir diese Stadt oder dieser Stadtteil künstlerisch und persönlich? Was ist an Köln-Mülheim so besonders?
Besonders ist es, mein Ort, wo ich erwachsen geworden bin, sozusagen. Mhm. Also ich habe da meine 20er und meine 30er fast komplett verbracht. Und ich mag den Teil, weil er sehr ehrlich ist, also den Stadtteil, weil er sehr ehrlich ist. Er zeigt Köln von seiner nicht fancy, nicht poschen und nicht gentrifizierten Seite, wobei sich das auch langsam ändert.
Okay.
Ich lebe um die Ecke von der Kolbstraße und ich liebe die türkische Esskultur und auch die ganze Kultur, dass da Menschen auf der Straße sind und sich unterhalten, Tee trinken und das ist wahnsinnig lebendig. Das liebe ich sehr. Und hat mich auch künstlerisch natürlich geprägt. Ich lebe in einem Wohnprojekt, wo ich mit einer Gemeinschaft ein Haus verwalte und was sehr viel mit Eigenermächtigung zu tun hat, was wieder sehr viel damit zu tun hat, sich einen Platz zu schaffen in einer Großstadt, die sehr anonym ist, und da gemeinsam einen Ort zu erhalten. Das Projekt gibt es schon seit über 30 Jahren. Und das hat sehr viel mit, ich glaube, diese Eigenständigkeit und auch die Unabhängigkeit von dem Mainstream in unserer Gesellschaft, sage ich, dass tut mir sehr gut und das hat mir sehr, sehr gut getan die letzten Jahre.
Holst du aus dem Stadtteil auch deine Kreativität her, deine Ideen, deine Inspirationen?
Also ich erinnere mich an ein paar Situationen, wo ich auf meiner typischen Rheinspazierroute
ja.
auf Ideen kam. Aber das kann ja. ich jetzt nicht so eins zu eins festmachen. Mhm. Ja und nein, also ganz bestimmt. Wie sollte es nicht so sein? Weißt du, ich laufe da jeden Tag durch ja. und das geht irgendwie durch mich durch. Mhm. Aber ich habe jetzt noch nie einen Song geschrieben, wo es um Köln-Mühlheim geht oder sowas.
Ja, okay.
Ich glaube, alles um mich rum fließt durch mich durch und hat irgendwas mit meiner Kunst zu tun.
Ja, voll schön. Wenn du dir einen Künstler, eine Künstlerin aussuchen könntest, mit der du mal gerne einen Song schreiben und aufnehmen könntest, lebend oder schon tot, ist egal. Mhm. Welcher Gast wäre da in deinem Studio?
Da fallen mir gleich so viele ein.
Oh je.
Okay, ich sag mal zwei.
Zwei ist in Ordnung, okay. ja.
Imogen Heap, britische Künstlerin, die ich schon seit Jahren verfolge, also ihre Arbeit verfolge und ihre Kunst echt schätze und auch ihre Leichtigkeit. Ich habe heute noch ein Reel von ihr gesehen. Ich finde, die Frau hat eine unglaubliche Verspieltheit, was ich auch habe. Deswegen resoniert das sehr mit mir, was sie macht. Und sie hat eine unglaubliche Leichtigkeit, Sachen auszuprobieren. Also es ist sehr, sehr künstlerisch, sehr artsy und trotzdem gleichzeitig auch sehr poppig und auch sehr leicht in dem. Ich glaube, sie nimmt das sehr ernst, was sie macht, aber sie nimmt sich nicht zu ernst, wenn du weißt, was ich meine.
Verstehe.
Und das finde ich total inspirierend. Da hätte ich total Lust, mit ihr mal Sachen aufzunehmen.
Ja, okay.
Und der andere Künstler ist ein isländischer Künstler, dessen Musik ich so sehr liebe. Also das ist so richtig meine, so richtig meine Herzensmusik. Wenn ich irgendwas fürs Herz brauche, dann mache ich seine Musik an.
Okay.
Und der heißt Ausgir.
Okay.
Und seine Musik habe ich 2013 entdeckt, als ich selber in Island auf Reisen war. Ich war da, weil ich dieses Zauberland kennenlernen wollte und wissen wollte, wo diese krasse Musik herkommt und was da los ist.
Ja.
Und da ging er gerade voll durch die Decke in Island und dann auch international weltweit. Und der macht eine ganz, ganz schöne Folk-Pop-Mischung, so ein bisschen Bon Iver-mäßig angehaucht vielleicht und singt wunderschön. Und mit dem würde ich sofort ins Studio gehen und ein Album aufnehmen wollen. Also ich liebe das, was er macht, wirklich.
Ja. Voll cool. Hast mir schon mal zwei Künstler jetzt mir mitgegeben, die ich gleich mal googeln werde und mal
reinhören
werde. Ja,
unbedingt. Imogen Heap und Ausgir.
Ja, wunderbar. Ja. Wir kommen zur Abschlussfrage. Wenn jemand nach dem Gespräch nur einen einzigen Song vom Platz hören dürfte, um zu verstehen, was dieses Album für dich ist, welcher Song wäre das und warum?
Das wäre Dancer in the Blue.
Mhm.
Weil Dancer in the Blue beides hat. Er hat die Tiefe. Weil es dabei für mich darum geht, sich zu befreien durchs Tanzen und mit seinem Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen, dadurch, dass man sich bewegt zur Musik oder auch ohne Musik. Aber in dem Fall ist es wirklich das Tanzen, was mich persönlich total befreit. Und es hat aber auch es hat diese Leichtigkeit durchs Bewegen und Dancen und Dancefloor und es hat aber auch die Tiefe, wirklich mit sich in Kontakt zu kommen, weil der Körper alles über uns weiß. Und durchs Tanzen kann man mit seinem Körper in Kontakt kommen. Deswegen würde ich den Song empfehlen, Dancer in the Blue. Der hat sehr, sehr schöne 80s-Vibes und war auch die erste Single des Albums, wozu wir in einer Harakiri-Aktion über Nacht ein Musikvideo gedreht haben, was man sich bitte bei YouTube angucken kann. Weil ich eigentlich ein anderes Video hatte, so eine Art Lyric-Video, und das durfte ich dann aus verschiedenen Gründen nicht verwenden.
Okay.
Und dann habe ich zwei Freunde angerufen und gesagt, Leute, morgen früh muss ein Video da sein. Es ist 8 Uhr, wir treffen uns um 9 bei mir und dann geht's los. Und dann haben wir einfach an allen Orten in Köln, die blau sind, performt.
Sehr cool. Genau. Ja. Ja.
Ja, also den würde ich euch ans Herz legen.
Wunderbar. Liebe Jenny, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und schön, dass ich dich hier wieder treffen durfte. Und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Total. Vielen Dank, Frank. Hat mich sehr gefreut.
Ja, sehr gerne doch. Also, folgt Jenny auf Instagram. Dort ist sie auch sehr fleißig mit Videos und Beiträgen. Ich hau den Link nochmal in die Shownotes, auch zu deiner Homepage. Da könnt ihr auch immer die andere Musik von ihr anhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Musik.